Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Jan, wir beide stehen ja noch wahrscheinlich wie der Rest der Welt, vor allem in der katholischen Welt, noch unter dem Eindruck des Versterbens von Papst Franziskus am Ostermontag. Wie hast du davon erfahren?
Also ich hatte um 10.30 Uhr einen Gottesdienst, eine Eucharistiefeier, ganz normal zum Ostermontag. Ich kam so gegen 10 nach 10 in die Sakristei. Ich habe vorher das gar nicht mitbekommen, weil ich hier auch kein Radio gehört habe oder was anderes. Und da sagte unsere Küsterin und ein paar Mitarbeiter, die auch da waren, der Papst ist tot. Ich sage, oh, wie? Ja, ist gerade gemeldet worden. Also das war, wie gesagt, so Richtung 10 nach 10. Ja, und dann haben wir die Glocken angestellt, beziehungsweise nur eine Glocke. Normalerweise haben wir, weil Ostern ja ein Hochfest ist, festgeläut. Dann läutet es hier richtig. Und wir haben lediglich die Totenglocke angestellt. Und die Leute, die dann so dabei waren, fragten sich, oh, was ist denn hier los? Was passiert hier gerade? Was ist hier Sache? Mhm. Haben die was vergessen? Was sind das für Dusselköppe da in der Sakristei? Mhm. Und dann habe ich damit auch den Gottesdienst dann begonnen. Wir sind ganz normal in die Kirche eingezogen mit festlichem Gesang und allem, was dazugehört. Es ist ja Ostern. Und dann habe ich den Gottesdienst damit eröffnet, dass also soeben gemeldet wurde, dass der Heilige Vater verstorben ist. Das wurde dann, einige wussten es bereits, aber von vielen auch durchaus mit Betroffenheit zur Kenntnis genommen. Also da merkte man schon, die Köpfe drehten sich einander zu. Ja, und ich habe dann halt auch mitgeteilt, dass dem so ist und eine Verbindung aufgebaut, sag ich mal. Der Papst ist verstorben, hat am Ostersonntag den Segen Urbi et Orbi gespendet und sich damit im Grunde genommen verabschiedet. Mhm. Das war sein letzter großer Auftritt, der auch beeindruckend war. Also dieses aufgedunsene Gesicht, diese schwache, kurzatmige Stimme. Und er segnet bis zum letzten Atemzug, sag ich mal. Mhm. Und will der Welt was Gutes hinterlassen. So, und der Mann ist gestorben in der Hoffnung auf die Auferstehung. Also zunächst mal das, was Jesus mit uns und für uns getan hat, sag ich mal, in diesen Sog hat er uns mit reingenommen. Und das nehme ich wirklich ihm ab. Das ist etwas, woraus der gelebt hat.
Mhm. Kanntest du ihn persönlich oder hast du ihn mal irgendwie gesehen oder in irgendeiner Form näher begegnet?
Wir sind uns nie persönlich begegnet, das ergab sich nie. Aber ich war zweimal in Rom, 2017 im Rahmen einer Gemeindefahrt und 2019 mit dem örtlichen Gymnasium hier, das ich begleiten durfte. Und das war schon so, dass wir dann dem Papst begegnet sind im Rahmen der Generalaudienz auf dem Petersplatz. Und gerade die Eindrücke, die ich mit den Kindern und Jugendlichen, den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums hatte, waren so, dass die Schülerinnen und Schüler sagten, wir wollen dahin. Mhm. Wir wollen zur Audienz und wir wollen den Papst sehen. Das ist etwas, was wir wollen. Mhm. So, da war nicht jede Lehrerin von begeistert, aber die haben gesagt, nee, wir machen das. Wir wollen dahin. Und die haben gejubelt und sich gefreut, haben die Handys hochgehalten, wie das halt so ist. Mhm. Ne? So, und das ist eine Situation gewesen. Also, dass die Schülerinnen und Schüler den Eindruck hatten, da will ich hin, ich will den sehen. Und die waren auch angetan, den Papst gesehen zu haben. Das ist schon etwas Besonderes. Mhm. Und dann am gleichen Vormittag hatte ich also die Gelegenheit, im Gästehaus Santa Marta im Speisesaal mit dem Schulleiter, dem Reiseveranstalter, einem Erzbischof ein Mittagessen einzunehmen. Und wir sitzen dann in diesem schlichten, aber doch vornehmen Speisesaal an einem zentralen Tisch in der Mitte dieses Saals und haben miteinander gegessen. Wir haben uns unterhalten, uns ausgetauscht, nette Eindrücke. Und dann sehen wir dort in einer hinteren Ecke dieses Speisesaals eine Gruppe von schwarz gekleideten Männern und dazwischen ein weiß gekleideter. Und man konnte klar sehen, das ist der Papst mit seiner Entourage, die dort auch ebenfalls zu Mittag essen. Und das ist schon was Besonderes. Mhm. Also wir haben nie miteinander gesprochen, Hände geschüttelt oder uns angelächelt, sage ich mal. Das ergab sich so nicht. Und einer der Schüler, die dann in dieser Gruppe an unserem Tisch dabei war, sagten, ich hole mir jetzt eine Banane. Die hatten da also ein kleines Dessert-Buffet aufgebaut. Da gab es auch ein bisschen Obst. Der wollte eine Banane essen und ist ganz nah an den Papst rangekommen. Also das ist schon was Besonderes. Vom Papst geht etwas Besonderes aus. Der kam auch zurück und freute sich, dass er den Heiligen Vater aus der Nähe gesehen hat. Einfach nur über die Schulter, wenn man so will, ja, aber immerhin doch. Und das war in diesem Speisesaal im Gästehaus Santa Marta ganz einfach und unkompliziert möglich. Und dann ist der Papst rausgegangen mit seinen Begleitern und schaute zu unserem Tisch so rüber. Und ich sah, wie dann eine Hand ihn an den Oberarm gefasst hat und quasi weitergedrückt hat. So nach dem Motto, geh da jetzt bloß nicht hin. Da sitzen ein paar Kinder am Tisch und fangen jetzt nicht an, hier die Kinder zu grüßen und solche Sachen. Also da merkte man schon, die sorgen jetzt dafür, dass der Papst in seinem Terminkalender, sag ich mal, weiterkommt und nicht uns dann noch mit einer Freundlichkeit, sag ich mal, begrüßt. Es war schade, aber es ist halt so. Der Eindruck, den wir hatten als Gäste dort, der ist schon etwas Besonderes, das muss ich sagen. Also salopp gesagt, Papst ist mehr als US-Präsident oder König von Großbritannien. Also von dem...
Naja, er ist das sichtbare Haupt einer sichtbaren Einheit von Gott hier auf Erden.
Ja, so drückst du das aus. Das trifft es im Kern auch ganz gut. Also das ist nochmal etwas anderes als ein weltliches Staatsoberhaupt oder ein Monarch. Also man merkt, dass da sich in diesem Amt, ich rede jetzt mal vom Amt, ob es Benedikt der 16. ist, den ich aus der Nähe gesehen habe, oder Johannes Paul der 2., allein von diesem Amt geht schon etwas aus. Und bei Franziskus, finde ich, ist es das Besondere gewesen, dass mit ihm, mit seiner Wahl zum Papst, auch durchaus etwas Neues, ein anderes Zeitalter angebrochen ist. So, das ist noch einmal ja etwas Eigenes, was dann mit der Person Franziskus verbunden ist. Aber allein vom Amt geht etwas aus. Das hat seine Aura.
Ich muss sagen, natürlich habe ich Papst Franziskus nicht persönlich kennengelernt, auch nicht aus der Nähe gesehen. Liegt einfach in der Natur der Sache. Trotzdem ist es erstaunlich gewesen für mich, also er ist genau in dem Monat und in dem Jahr zum Papst ernannt worden, erwählt worden, als ich quasi den Ruf in den katholischen Glauben zunächst geführt habe. Also das heißt, auch wenn ich ihn nicht persönlich gesehen habe, war doch dieser, er war mein erster Papst, sage ich jetzt als gläubige Katholikin, er war mein erster Papst, der mich begleitet hat in meiner eigenen Beschäftigung, Auseinandersetzung mit dem katholischen Glauben, bevor ich dann in die katholische Kirche eingetreten bin. Von daher hatte ich schon eine Affinität zu ihm und zu dem, was er gesagt hat. Habe das natürlich eher aus der Ferne beobachtet, weil ich erstmal mehr mich mit dem Glauben auseinandergesetzt habe und weniger jetzt mit der Institution Kirche und mit dem Papstamt. Aber es war schon jemand, den ich wahrgenommen habe und den ich auch begleitet habe, wo ich jetzt nicht sagen kann, der hat mich geprägt. Aber trotzdem natürlich habe ich ihn wahrgenommen. Was ich allerdings auch wahrgenommen habe, ist, du hast das so schön beschrieben, wie er den Ostersonntag noch gefeiert hat. Und das habe ich genauso wahrgenommen, dieses Bestreben und dieses Bemühen, den Menschen noch was mitzugeben, noch was zu sagen. Und traurig gemacht hat mich aber nach seinem Tod, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, es fehlt eine Pausentaste. Weißt du, was ich meine? Ob es jetzt medial war, ob es im Internet oder überall, gingen sofort Statements los über sein Pontifikat, was er geleistet hat, was er nicht geleistet hat, was ausgeblieben ist, was nicht ausgeblieben ist. Also es ging sofort eine Riesenwürdigung über diesen Papst los oder auch eine Nichtwürdigung. Dann ging einher damit schon die Fragestellung, wer wird denn jetzt der Nachfolger, wie geht das jetzt weiter, was tun wir jetzt? Und da hat mir die Pause einfach gefehlt, auch als Christ mal innezuhalten und sich bewusst zu machen, da ist gerade ein Mensch verstorben. Da ist ein Mensch gegangen. Also jemand, der denselben Weg hat wie du, wie ich, die eigene Sterblichkeit sich mal wieder zu vergegenwärtigen, sich klar zu machen, wo schaue ich auf meine Prioritäten, welche Prioritäten setze ich? Was tue ich? Wie gestalte ich mein Leben? Weil egal, was du und ich tun, das wird auch unser Weg sein, das wird unser Endpunkt sein. Da ist mir diese menschliche Tragödie auch nochmal klar geworden. Wir sind als Abbild Gottes geschaffen, der das Leben selbst ist, der das Sein selbst ist, und wir sind zum Nichtsein verurteilt und verdammt. Das heißt, dieser physische Körper wird gehen und das, was bleibt, ist die Seele. Und niemand redet über die Seele. Da stirbt der Papst und alle sprechen über sein weltliches Wirken, sein weltliches Sein in der Welt. Und ich sag mal, C.S. Lewis hat mal gesagt, die Rettung einer einzigen Seele ist doch viel wichtiger als alle ethischen Systeme und Tragödien in der Welt. Also da heißt das, was aus dem christlichen Glauben wertvoll ist und bleibt, ist seine Seele. Und daran hat mich dieser Tod dieses Papstes erinnert, mir klarzumachen, hey, wir müssen uns auch jede Einzelne um unsere Seele kümmern. Nicht nur um unser irdisches Auskommen, unser irdisches Sein. Wir haben hier auch eine Seele, die, so wir glauben, wie wir Christen, weiterleben wird. Und diese seelische Ausrichtung, dieses seelische Heil, sich mit seiner eigenen Seele zu beschäftigen, das hat das enorm in mir ausgelöst. Und dazu habe ich sehr wenig gefunden. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich ausdrücken kann. Ich finde diesen Urgedanken erstmal zu erfassen und sich auch zu vergegenwärtigen, inklusive sich bewusst zu machen seiner eigenen Sterblichkeit. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt hat, bevor ich überhaupt mich dazu fähig und bereit gefühlt habe, einzusteigen. Was hat er gemacht, was hat er nicht gemacht, war das gut, war das nicht gut, was bleibt, was kommt und so weiter.
Ja, ich glaube, das ist allerdings auch dann, ich sag mal, deinen Bedürfnissen, deinem Bedarf geschuldet. Also du setzt dich damit intensiv auseinander. Du bist ja später als erwachsene Frau erst in die katholische Kirche gekommen und damit im Grunde genommen nicht unbedingt aufgewachsen, also mit der katholischen Kirche. Und
nein,
du bist
ich bin nicht katholisch sozialisiert.
Genau, und dich interessiert Philosophie, dich interessiert Literatur, dich interessiert Theologie und Bibelstudium und sich auseinandersetzen mit christlichen Mystikern. Das ist dein Schwerpunkt. Ich würde sagen, zum Thema Seele und das, was sie ausmacht, da müssen wir eine eigene Podcast-Folge draus machen. Jetzt haben wir erstmal einen verstorbenen Papst mit einer entsprechenden Nachrichtenlage und dafür interessieren sich Menschen einfach auch. Wir leben ja in einem Medienzeitalter, wie wir es noch nie gekannt haben und viele wollen berichten und berichten auch. So, also das ist etwas, was aktuell sich jetzt, sag ich mal, in die Medien, ins Fernsehen, das ZDF und die ARD haben sofort ihr Programm unterbrochen und das abgespielt, was sie im Grunde genommen an Dokumentationen bereits vorliegen hatten. Das ist ja alles vorbereitet gewesen und so. Das muss erst einmal raus. Die Menschen haben auch dann ein Interesse daran, wie ist denn jetzt die Lage, was passiert in den nächsten Tagen, die Beisetzungsfeierlichkeiten, wie wird ein neuer Papst gewählt. Dazu kommt, dass gerade in den Kinos ziemlich erfolgreich, ich glaube sogar sehr erfolgreich, der Film Konklave läuft. Der wird jetzt nochmal einen Schub bekommen. Also Kinobesitzer dürfen sich berechtigt auch die Hände reiben. Das ist alles in Ordnung. So, also das ist ja erst einmal das, was Menschen wahrnehmen wollen. Also was haben wir an Informationen? Was haben wir auch an Sensationen? Und auch das gehört mit zu diesem Papstamt, dass etwas so Besonderes ist. Also du schaust auf das Spirituelle, das ist das eine. Wie gesagt, da sollten wir eine eigene Folge draus machen. Aber aktuell haben wir erst einmal eine gewisse Nachrichtenlage. Und ich finde schon durchaus, dass da etwas auch ja ineinander übergeht und sich die Hand reicht, sag ich mal. Also das spirituell-geistliche Leben des Franziskus. Und dann halt eben verknüpft mit seinem öffentlichen Wirken. Also wie gesagt, der letzte Auftritt auf der Loggia des Petersdoms beim Segen Urbi et Orbi. Das geht ja Hand in Hand, das geht ja ineinander über.
Ja, nein. Doch. Sehe ich doch ein bisschen anders. Weil wenn ich nur die Nachrichtenlage begutachte und beurteile, dann sehe ich jetzt knallhart gesprochen keinen Unterschied zwischen dem Tod von Königin Elisabeth von England und dem Tod des Papstes. Es ist dieselbe Nachrichtenflut, es ist dasselbe, oh Gott, wie geht's jetzt weiter, wie wird beerdigt, wie wird das? Also da sehe ich keinen Unterschied. Und das ist ja genau das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Dass, du hast selber gesagt, von diesem Amt und von dieser Person geht etwas ganz anderes aus. Und dieses ganz andere wird auf einmal mit seinem Tod nicht mehr relevant. Und das ist das, was ich meine. Es greift sofort die Struktur und es geht auch sofort weiter, was ja alles auch richtig ist, auch hochspannend. Also nochmal, ich bin ja auch ein Voyeurist. Ich gucke mir das ja auch an und informiere mich. Aber es geht mir einfach darum, dass man sich auch mal bewusst machen muss, also auch wir machen ja auch eine Podcast-Folge über den Tod von Franziskus, aber Fakt ist, wir sind keine Hauptfiguren. Wir werden weder einen Einfluss darauf haben, wer der Nachfolger wird, noch werden wir einen Einfluss auf sein Pontifikat und die Bewertung seines Pontifikats haben, noch sonst irgendwas. Aber ich will damit sagen, dass zwischen dieser ganzen Bewertung und, ich nenne das jetzt mal Sensationsmache, Sensationsbenachrichtigung, doch auch ein Raum sein muss, sich mit Thema Tod zu beschäftigen.
Also quantitativ sind die Bilder natürlich irgendwie gleich oder vergleichbar. Ne? Der Tod zum Beispiel Elisabeth II., der britischen Königin und des Papstes Franziskus. Das ist klar. Fernsehprogramm wird unterbrochen, Dokumentationen werden abgespielt, Bewertungen der Amtszeit werden vorgenommen und so weiter. Das ist klar. Nur ich glaube schon, dass es da auch qualitative Unterschiede gibt. Es ist ein Unterschied, ob ein weltlicher Monarch verstirbt und, ich sag mal, Soldatentum in großen Uniformen und Marschkapellen, ich sag mal, dann das zeremoniell auch wesentlich begleiten, oder ob das Ganze gottesdienstlich eingebunden ist in Evangelientexte, in Gesang, in Ansprachen, in Predigten etc. Also das ist schon eine durchaus andere Art von Würdigung. Da nehme ich schon durchaus auch einen qualitativen Unterschied wahr. Du bist da nochmal anders gestrickt, anders gepult, sag ich mal, und hast einen anderen Bedarf für dich. Andere haben den so ausgeprägt oder in der Art und Weise, wie du ihn hast, halt eben auch nicht. Und für viele, auch für Katholiken, für viele ist halt eben jetzt erst einmal auch interessant, wie geht es denn weiter mit dieser Kirche? Das betrifft uns ja in Deutschland in einer ganz ausgeprägten Art und Weise, gerade so in den letzten Jahren. Mhm. Also diese Kirche hier in Deutschland, unsere Kirche hier, die katholische, die ist ja hochgradig politisiert zum Beispiel. Da gibt es natürlich Erwartungen an das Papstamt und wie es ausgefüllt wird vom Nachfolger. Wir denken natürlich schon an das Morgen und an das Übermorgen. Andere Arten von Erwartungen als das zum Beispiel in Lateinamerika, in afrikanischen Ländern und Kulturen, in asiatischen Ländern und Kulturen der Fall ist. Gerade in Afrika und Asien, da boomt, muss man fast sagen, die katholische Kirche, während sie bei uns stark auf dem Rückzug ist. Also da wird natürlich geguckt, was passiert jetzt gerade, wo kriegen wir ja jetzt auch Impulse für unser weiteres Wirken. Es werden damit Hoffnungen im Grunde genommen mit der nächsten Person verbunden. Ich verstehe natürlich, dass du sagst, können wir nicht mal einen Moment des Todes gedenken und dass da jetzt eine Seele eingeht in den Himmel. Das verstehe ich schon. Aber wir können jetzt nicht die Bildschirme in den Fernsehern schwarz lassen, um einfach mal eine Stunde nachzudenken. Ich mache das
Warum
jetzt ein bisschen
nicht?
Naja, gut. Nein, das musst du mit Programmdirektoren und nicht mit mir diskutieren.
Nein, aber ich sag's nochmal so mal aus meiner Sicht nochmal. Und dann möchte ich auch gar nicht so sehr auf meiner Sichtweise rumreiten. Für mich ist einfach auch das Verbindende, er hat sein ganzes Leben eben in den Dienst von Jesus Christus gestellt und der Verkündigung dieser Botschaft. Das hat er genauso getan wie die vorherigen Päpste. Und ich sag mal aus meiner Sprache, der neue Chef sollte das vielleicht genauso fortführen. Und damit habe ich auch jetzt so meinen spirituellen Input mal rausgelassen. Natürlich habe ich wahrgenommen, dass Papst Franziskus polarisiert hat und auch kontrovers diskutiert wird. Klär mich doch mal auf, was das Polarisierende oder was auch diese Reform war, die er da angeschoben hat innerhalb der katholischen Kirche.
Also ich finde, es fing ja schon sehr schnell an, sichtbar zu werden, dass dieser Papst anders ist. Also allein der erste Auftritt nach seiner Wahl auf der Loggia des Petersdomes und mit einem Buonasera anzufangen, also einem guten Abend, das war kein triumphaler Aufzug. Das war kein Ornat, kein Gewand, keine Kleidung, die irgendwie deutlich macht, ich bin der Papst und schaut auf mich, sondern das war ein bescheidener Auftritt in der normalen weißen Soutane, wie ihn der Papst trägt, mit einem Brustkreuz, dieses Kreuz, das auf der Brust hängt, das eben nicht goldfarben war mit Edelsteinbesatz, sondern das war schlichtes, einfaches, graues Metall, der die Stola zum Segnen Urbi et Orbi, also jetzt nach seiner Wahl, da bin ich immer noch in dieser Szene, umgelegt hat und wieder abgenommen hat, als der Segen vorbei war, also lediglich die Stola dann funktional quasi verwendet hat, der einen Moment gewartet hat und darum gebeten hat, dass die Gläubigen, die sich auf dem Petersplatz versammelt haben, zunächst einmal einen Moment für ihn beten. Es war etwas völlig anderes als das, was wir aus den Bekanntmachungen der neuen Päpste in der Vergangenheit kennen und deren ersten Auftritte. Und dann seine erste Reise, die er unternommen hat, die nach Lampedusa ging. Also eine kleine Insel, auf der dann verschiedene Boote mit Flüchtlingen von Afrika kommend landen, um erst einmal einen gewissen, sagen wir mal, Zwischenstopp zu haben, bevor es dann nach Europa geht und wo dann entsprechende Flüchtlingscamps eingerichtet sind. Also er ist nicht zu den wichtigen Staatschefs gefahren oder in die großen Kathedralen, sondern dahin ist er gegangen, wo Not ist. Eine andere Situation ist, dass er zum Beispiel am grünen Donnerstag nicht mehr Priestern die Füße gewaschen hat, sondern er ist in ein römisches Gefängnis gefahren und hat dort den Häftlingen die Füße gewaschen. So, also diese Art, demütig zu sein, sag ich mal, die finde ich schon sehr, sehr ausdrucksstark.
Also grade, er ist an die Ränder der Gesellschaft gegangen.
Ja, gerade also die Sache Lampedusa und die Flüchtlinge, Gefängnisse und dort die Füße waschen, das finde ich, das sind für mich sehr starke Zeichen. Diese Art Zeichen finde ich sehr, sehr aussagekräftig. Was ich nicht so ganz wichtig finde, ist, in welchem Auto der Papst durch die Gegend oder durch die Stadt Rom fährt. Das war meiner Meinung nach auch ein bisschen Show- und Symbolpolitik, sag ich mal. Da stehe ich grundsätzlich nicht so sehr drauf. Die Symbolpolitik, sag ich mal, also das Auto ist mir egal. Aber die inhaltliche Aussage, die mit dann auch dem Leben des Evangeliums zu tun hat, die finde ich, die fand ich bei Franziskus sehr angenehm und sehr richtig ausgeprägt. Flüchtlinge, Strafgefangene, andere Situationen hat es auch gegeben, die müssen wir jetzt nicht hier alle aufzählen, die also wirklich Szenen sind, wie sie im Evangelium hätten stehen können, sag ich mal. Mhm. Das finde ich bemerkenswert. Und das war ein neuer Stil. Einer, der hoffentlich durchaus fortgesetzt wird. Und einer, den wir auch, ich sag mal, in unserem Umgang in den Gemeinden gebrauchen können und auch anwenden können. Das haben wir häufig schon in der Vergangenheit getan. Aber traditionell ist es so, das hat es schon lange nicht mehr unbedingt gegeben, weil es nicht mehr der Praxis entsprochen hat. Aber traditionell ist es so, dass an Gründonnerstag 12 Männern durch den örtlichen Priester, den Pfarrer, den Pastor die Füße gewaschen werden. So, ich sage ganz ehrlich, andere machen es genauso, das ist also jetzt keine Sensation. Seit Jahren habe ich eine andere Praxis. So, also ich wasche Kindern und Jugendlichen, Männern und Frauen, auch Nicht-Christen, auch Nicht-Katholiken die Füße, wenn sie dazu bereit sind und so. Und das ist schon etwas Wichtiges. Und so sollten wir auch, so müssen wir eigentlich auch wenn müssen immer ein schwieriges Wort ist, so müssen wir in unserer Kirche eigentlich auch leben. Auch seine Äußerung, die er getan hat in Richtung Menschen mit einer homosexuellen Veranlagung. Also, warum soll ich diese verurteilen? Es steht mir nicht zu. Mhm. Ja, das Möglichmachen von Segnen von gleichgeschlechtlich liebenden Paaren, das sind hochgradig wichtige Meilensteine, die der Papst gesetzt hat. Da werden wir auch, Gott sei Dank ist das so, nicht wieder hinter zurück können. Also das sind wirklich wichtige Meilenschritte. Das sind die Dinge, die mir sehr aufgefallen sind.
Gleichzeitig hat er sich ja auch gegen Kapitalismus, also die negative Form des Kapitalismus, ausgesprochen, dann wurde er, so wie ich das mitbekomme, aber doch auch ein bisschen angegangen für eine zu sehr Verweltlichung der Kirche. Wobei ich das Gefühl habe, diese katholische Soziallehre, darüber haben wir beide ja auch mal mit Prälat Dr. Peter Glasvogt intensiv gesprochen, hört also gerne auch da noch mal rein. Wenn ich das richtig verstanden habe, so wie er das damals skizziert hat, ist aber die katholische Soziallehre doch deutlich anders zu verstehen, als, ich sage jetzt, eine linkspolitische Ausrichtung.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Also seine Kapitalismuskritik, die kann ich in Teilen lediglich teilen und nachvollziehen. Also die Kritik, die der Papst geäußert hat in Richtung, ich sag mal, Finanzkapital, Investmentbanking, da kann ich, das kann ich durchaus in gewisser Weise verstehen. Er schaut halt, und das finde ich dann richtig, er schaut halt eben eher auf das produzierende Gewerbe, sodass also eine Wertschöpfung möglich ist, die in Waren und Dienstleistungen zu finden ist und zu erwirtschaften ist. Das kann ich schon nachvollziehen. Ansonsten ist der Papst nicht unbedingt ein Wirtschaftsfachmann, ein wirtschaftspolitischer Fachmann gewesen, glaube ich, sondern da hatte Idealen hinterhergeschaut, die nicht unbedingt sehr praxistauglich sind. Gleichzeitig nehme ich aber durchaus auch wahr, dass das, was der Papst dort kritisch geäußert hat, durchaus schon Stoff war, mit dem sich dann auch wirtschaftsfreundlichere Kreise einmal auseinandersetzen können. Also ein Papst, ein Priester, jemand, der predigt, männlich oder weiblich, spielt keine große Rolle, ja, soll ja Impulse setzen, über die man nachdenkt. Es muss ja nicht unbedingt immer darum gehen, das nachzuvollziehen oder zum Teil seine eigenen Überlegungen oder seine eigenen Überzeugungen zu machen, was dort gesagt wird, sondern es ist Stoff, der eine gewisse Relevanz hat, bedacht zu werden. Und wenn auch in unserer westlichen Welt seine Kritik am Wirtschaften, am wirtschaftlichen System auf Unverständnis stößt, so gibt es doch andere Regionen auf unserem Erdball, in denen das eher und leichter verstanden wird. So wie wir sein Denken in Richtung Homosexualität leichter nachvollziehen können, weil es bei uns offensichtlicher ist, gibt es in anderen Gesellschaften, ich sag mal, das Thema homosexuell deutlich verdeckter und sogar richtig versteckt. Da ist so eine Äußerung, die der Papst getan hat, etwas Aufregendes, hochgradig. Also man muss immer gucken, in welchem Kontext verstehen wir das, also in welchem Kontext leben wir das, was wir da hören oder halt eben nicht. Wie kompatibel ist das? Und dann triggert einen das möglicherweise.
Er war ja auch dafür bekannt, dass er durchaus auch ein Mann der klaren Worte ist, die vielleicht nicht immer gelungen oder wohl gewählt waren. Ein Beispiel fällt mir ein, dass er in Bezug auf die deutsche katholische Kirche gesagt hat, es gibt in Deutschland eine hervorragende evangelische Kirche, wir brauchen nicht noch eine zweite. Was hat er denn im Kern damit gemeint?
Also ich glaube, der Papst ist mit dem, was wir hier in Deutschland in der katholischen Kirche synodaler Weg nennen und was wir dort gemacht haben, nicht immer so ganz einfach einverstanden gewesen. Und das war auch ja in verschiedenen Situationen sehr klar sichtbar. Wenn er den Prozess oder diesen Weg, diesen synodalen Weg auch nie verboten hat, untersagt hat, da aktiv zu sein, so sind doch die Art seiner Äußerungen dazu ausgesprochen kritisch zu sehen. Und ich glaube, da widerspricht das, was die katholische Kirche hier in Deutschland gemacht hat, im Wesentlichen seinem Denken, seiner Haltung, seinen Überzeugungen. Ich glaube, der Papst ist ein ganz spiritueller Mensch gewesen. Der war Jesuit, der hat das Evangelium studiert, die Heilige Schrift studiert, und zwar nicht studiert in dem Sinne, dass er das gelernt hat, wie man eine Fremdsprache lernt, sag ich mal, oder eine Geschichte oder Erdkunde in der Schule, so. Sondern studiert in der Art und Weise, dass er das, was dort ist, in der Heiligen Schrift, in der Tradition der Kirche, in Schriften von Mystikern, dass er das quasi, ich möchte sagen, verkostet hat. Und für ihn ist Religion, das will ich ehrlich sagen, das kann ich nachvollziehen. Für ihn ist Religion ein Ereignis. Etwas, was passiert. Nicht prozesshaft, sondern das wäre schon wieder zu technisch ausgedrückt. Sondern das ist etwas, was in der Seele, im Verstand, in dieser Kombination aus beidem, sag ich mal, ja, sich ereignet. Und da stößt das, was er hier aus Deutschland wahrgenommen hat, glaube ich, einiges auf Unverständnis. Also der Papst hat Kirche, kirchliches Sein, kirchliche Aktivität, Glauben praktizieren, die Kirche auch als Institution organisieren, als etwas verstanden, was aus der Tradition der Kirche kommt, und es ist ein spiritueller Vorgang, ein geistlicher Vorgang. Und ich glaube, da hat er, ich sage das ehrlich, ich glaube, da hat er zu Recht Defizite wahrgenommen. Hm. Ich glaube, der synodale Weg ist zu wenig spirituell gewesen und er ist deutlich zu stark geprägt gewesen vom Politik machen wollen, von einer gewissen Agenda. Und das kann nicht funktionieren. Das wird mit den Vorstellungen, denen wir in der Kirche haben, die weltkirchlich zu verstehen ist und nicht separiert mit nationalen Interessen verstanden werden kann, nicht auf fruchtbaren Boden stoßen. Das ist etwas, was ich sehr klar sehe. Im Übrigen kann ich diese Kritik des Papstes am synodalen Weg in Deutschland durchaus nachvollziehen und verstehen. Das mag mir jetzt vielleicht nicht unbedingt Freunde machen, aber ich schaue halt eben sehr klar auf die Internationalität der Kirche. Das ist ein Wesenskernbestandteil unseres Kircheseins, die Internationalität, also das Rücksichtnehmen auf unterschiedliche Interessen, auf verschiedene. Da haben unsere Deutschen natürlich auch ihre Daseinsberechtigung, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber der Einfluss ist dann halt eben eingebettet in die verschiedenen anderen Eindrücke, die halt auch ihre Daseinsberechtigung haben.
Ich lasse das jetzt mal so stehen, weil ich möchte schon mal ankündigen, dass wir zu dem Thema Papst Franziskus und Papsttum generell nochmal eine Podcast-Folge machen werden, auch ein Special dazu. Wir wollten jetzt an der Stelle wirklich einfach nur einen ersten Gedankenaustausch spontan unter den Eindrücken des Todes von Papst Franziskus einfach mal so produzieren. Von daher würde ich an der Stelle jetzt dann doch nochmal fragen, Jan, wie geht's denn jetzt weiter?
Also die Frage ist doch interessant.
Ja, jetzt ist es doch spannend. Wie ist denn jetzt der Weg dahin? Also was passiert denn jetzt?
Ja, also jetzt ist ja erstmal es so, dass der Papst beigesetzt wird. Also der Papst ist öffentlich sichtbar im Petersdom. Die Gläubigen können Abschied nehmen. In der eindrucksvollen Art und Weise, wie das dort stattfindet. Und das ist dann in der Tat auch das, was du in deinem Statement eingefordert hast. Es ist ruhig. Es hat eine gewisse getragene Feierlichkeit ohne jeden Pomp. Der Papst liegt dort aufgebahrt und sichtbar, also wirklich auch ein toter, verstorbener Körper mit dieser grauen Gesichtsfarbe, die dann dort ist, in einem entsprechenden Gewand. Einfach ein paar Schweizer Gardisten daneben und fertig. Und die Menschen können in ruhiger Art und Weise daran vorüberziehen und sich einen Moment damit auseinandersetzen, mit dem, was mit der Person, mit dem Körper, mit der Seele, mit dem Geist des Franziskus jetzt ist. Dann folgt die Beisetzung am kommenden Samstag. Und dann geht es los, dass also die Kardinäle jetzt langsam, aber sicher in Rom eintreffen. Und verschiedene Medien sagen das auch, und das kann ich auch nachvollziehen. Und die Kardinäle, die dann wahlberechtigt sind, die müssen sich erstmal kennenlernen. Also das werden ja gut 130 Personen sein, Männer, aus allen Ecken und Winkeln der Welt. Mhm. Also das ist schon interessant, dass ein Kardinal aus der Mongolei kommt. So, wie vernetzt ist er? Mhm. Also praktisch ja wahrscheinlich gar nicht. Und da muss dann halt geschaut werden, wer ist der Geeignete, wer wählt, welche Interessen gibt es. Ich habe schon den Eindruck, dass es also kräftige, konservativ wirkende Personen gibt im Vatikan, die ihre Interessen durchsetzen wollen. Es gibt eher progressivere Stimmen. Dann gibt es die vielen, die Franziskus ernannt hat. Die müssen auch in der Lage sein zu wählen. Das ist übrigens durchaus auch ein Kritikpunkt, dass der Papst vielleicht den einen oder anderen Kardinal ernannt hat, bei dem die Kompetenzen durchaus vielleicht in Frage stehen können.
Mhm. Inwiefern?
Naja, ist diese Person geeignet, sich ein Bild zu machen, ein gewisses Gewicht einzubringen in diese doch wichtige Entscheidung? Mhm. Also schauen wir uns die Zeit an, in der wir leben. Das wird ja nicht ruhiger werden möglicherweise, sondern wir stehen in starken Auseinandersetzungen. Moskau, Peking, was passiert gerade in den Vereinigten Staaten und so weiter? Also man wird schon gucken müssen, wie kommen wir zu einem Papst, der mit dieser Gemengelage von Themen politischer Art, aber auch religiöser Art. Ich habe ja gesagt, in Afrika und Asien wächst die Kirche, in Europa schrumpft sie gerade, erheblich sogar. Das Anforderungsprofil ist enorm. Und die Herausforderungen, die Themen, die da sind, ist enorm. Also wer kann damit umgehen? Und da muss es Personen geben, die da auch einen gewissen Überblick haben. Mhm. Und wenn es eine relativ große Gruppe gibt, relativ, ne, also das ist jetzt nicht die Mehrheit, ja, denen da dieser Überblick vielleicht nicht fehlt, dann muss man eine Frage an die Kompetenz stellen. Mhm. Das ist ja logisch. Ja? Mhm. Da sind Männer, Kardinäle, die haben ein Übersichtsamt. Und das müssen sie ausfüllen. Hoffentlich können sie das.
Also, ich glaube, wahlberechtigt sind auch nur die Kardinäle, die noch unter 80 sind.
Ne? Ja, genau, so ist okay. Das. Also unter 80-jährige Kardinäle sind wahlberechtigt. So, die kommen dann in der Sixtinischen Kapelle zusammen, werden dort quasi eingeschlossen, haben keinen Kontakt zur Außenwelt, kein Smart.
Konklave.
Konklave, also mit dem Schlüssel. Sie werden dort eingeschlossen, haben keinen Kontakt zur Außenwelt, kein Smartphone, kein nix dabei. Und dann müssen die entsprechend, ja, wählen. Dann gehen die Wahlgänge vor sich. Im Vorfeld, bevor sie zum Konklave zusammenkommen, wie gesagt, sie treffen jetzt nach und nach in Rom ein, trifft man sich, bespricht sich. In Gruppen, in Nationalitäten, in Kontinentalgruppen, wie auch immer. Bei einem Mittagessen, bei einem Spaziergang durch den Garten. Mhm. So in etwa muss man sich das vorstellen. Und dann wird sich ausgetauscht, welche Interessen gibt es, worauf muss man achten. Und so fängt dann ein gewisser, sagen wir mal, Kristallisationsprozess an, in dem der Heilige Geist hoffentlich wirkt, sodass sich das dann auf den entsprechenden Wahlzetteln in der Sixtinischen Kapelle, halt dann verschlossen und abgeschlossen von der Außenwelt, in einem Wahlergebnis im Laufe der Zeit niederschlägt.
Also hat jeder Kardinal wirklich so ein Papier vor sich liegen, auf dem er handschriftlich einen Namen schreibt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich kann mir das auch nicht anders vorstellen, als du es gerade beschrieben hast. Ich bin noch nie dabei gewesen. Und ich nehme das ja lediglich so wahr, wie es in zum Beispiel auch Dokumentationen dargelegt ist. Ja, so wird das wohl sein. Sie sollen mit verstellter Handschrift auf ein Stück Papier dann den Namen schreiben, den sie für in der Lage halten, das Papstamt auszufüllen.
Ich glaube, ich habe den Film Konklave gesehen, deshalb weiß ich das.
Ich spreche von seriösen Dokumentationen.
Genau, ich spreche von dem Film Konklave und da war es so, dass auch wirklich die Kardinäle zweimal den Zettel falten mussten und dann sind sie einzeln fortgeschritten an diese Wahlurne und haben dann auch noch mal ein Gebet und einen gewissen Ritus, unter dem sie dann diesen Zettel eingeworfen haben. Als alle Zettel dann da drin waren, wurden die ausgewertet und je nachdem, ob es zu dem einen oder dem anderen eine Zweidrittelmehrheit gab, wurde schwarzer Rauch hochgeschickt oder weißer Rauch.
Genau, die Zettel werden ausgezählt und ein Papst braucht eine Zweidrittelmehrheit oder die gewählte Person, ja. Dann wird sie gefragt, ob sie das Papstamt annimmt. So, wenn das dann mit Ja beantwortet wird, gibt man sich einen neuen Namen, den Papstnamen. Mhm. Und dann geht es daran, dass also die Zettel verbrannt werden. Weißer Rauch ist dann der letzte Rauch, der aufsteigt. Mhm. Vorher gibt es schwarzen Rauch, dunkelgrauen Rauch. Der besagt, die Wahl war erfolglos. Weißer Rauch heißt, wir haben eine erfolgreiche Wahl. Dann läuten alle Glocken. So, und dann geht's los auf der Loggia des Petersdoms, dass dann halt eben der Papst bekannt gegeben wird.
Ganz kurz nochmal zum Wahlvorgang. Wenn die Wahlvorgänge abgeschlossen sind, erfahren denn dann auch alle Kardinäle immer das Zwischenergebnis? Also wird dann gesagt, Kardinal XYZ hat so und so viel Stimmen und der liegt vorne und der liegt nicht vorne. Also kriegen die einen Überblick oder kriegen die nur die Info, es gab noch keine Zweidrittelmehrheit?
Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Ich war noch nie dabei.
Also jetzt komme ich wieder mit meinem Konklave-Film. Im Konklave-Film war es so, dass das sehr öffentlich publiziert wurde. Also das heißt, die Kardinäle haben auch das Ergebnis jedes Wahlgangs erfahren. Jetzt, wie gesagt, ich rede von dem Film. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Aber die haben das erfahren und dann konnte man natürlich sagen, okay, ich weiche von meinem Favorit ab und gehe jetzt zu Kardinal XYZ und unterstütze dieses, in Anführungsstrichen, Lager und weniger das andere Lager. Also sprich, nach jedem Wahlgang wurde dann schon aktiv, möchte ich mal sagen, Politik gemacht.
Ja klar, also eine Wahl ist ein politischer Vorgang. Mhm. So, Nur glaube ich allerdings bei dieser Wahl auch, dass der Heilige Geist dabei ist.
Das wäre wünschenswert.
Ja, doch, das unterstelle ich jetzt einfach einmal.
Dann sind wir gespannt, Jan. Wie gesagt, wir werden uns nochmal an anderer Stelle mit der Person von Papst Franziskus detaillierter auseinandersetzen. In dem Sinne danke ich dir erstmal, Jan, für deine Ausführungen und auch für deine Einführungen und uns ein bisschen Einblick zu geben, auch in deine persönliche Sichtweise auf den Papst und auf sein Pontifikat. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like und Subscribe und dann stützt unseren kleinen, aber feinen Kanal. Hinterlasst auch gerne in den Kommentaren, wie ihr den Tod von Papst Franziskus wahrgenommen habt, was der Tod von Papst Franziskus für euch bedeutet und was ihr euch vielleicht auch möglicherweise von einem neuen Papst erhofft. In dem Sinne, vielen lieben Dank, Jan, und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.